Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil man kann den Namen nicht einfach irgendwie betonen, sondern sollte man richtig, Achim Kaschub.
Kaschub. Also, Kaschub. Moment, muss ich selber überlegen. Werde ich häufiger
kurzes
gefragt.
U, ne?
Genau, die Betonung auf der ersten Silbe.
Genau, Kaschub.
Genau.
Jetzt gleich falsch gemacht. Naja, das nehmen Sie aber kein Übel, oder?
Nein, das kenne ich auch irgendwie. Das ist auch ganz normal. Das ist, ich weiß, wer gemeint ist.
Ihr Kollegium wird Sie ja wahrscheinlich richtig ansprechen, oder?
Ja, die sagen dann doch Achim.
Ach ja,
die
sagen Achim. Ja, gut, das fällt mir nicht. Das kann ich natürlich auch. Wir können ja gerne, wenn ich Sie Achim, Sie siezen und Achim nennen darf.
Das ist einfacher. Machen Sie das.
Dann nennen Sie mich Silke, dann ist
ja. Sehr gerne.
Sie sind Vorsitzender der Schulleitervereinigung Bremen. Die wie viele Schulleiter vertritt ungefähr?
Es sind ungefähr knapp 100 Schulleitungen, die wir vertreten. Das ist ja so, dass wir nicht nur Schulleiter oder Schulleiterinnen, sondern eben halt auch die Stellvertretungen als auch die sogenannten Subleitungen vertreten. Mhm. Es gibt, glaube ich, ungefähr 400 Schulleitungen, wenn man die drei Personenkreise mit dazu nimmt, 400 Schulleitungen in ganz Bremen und davon haben wir ungefähr ein Viertel.
Ah ja. Ach so, das ist freiwillig, dass man Mitglied wird?
Natürlich, das ist ja ein freiwilliger Verband. Alles, was ich mache.
Muss man bezahlen?
Ja, da muss man was bezahlen.
Persönlich, aus seinem eigenen Geld.
Ja, aus seinem eigenen Geld. Ich glaube, es ist steuerlich absetzbar, aber ja. Man muss was bezahlen. Ist auch nicht sehr viel.
Ja.
Also für einen Verband sehr, sehr gering.
Sie sind außerdem Leiter der Oberschule an der Hermannsburg, waren vorher auch an der Oberschule, und zwar Roland zu Bremen Oberschule.
Ganz genau.
Beides in Hochdingen. Haben Sie eine besondere Liebe zu Hochdingen?
Also ich bin 2007, glaube ich,
nach
bin ich
gekommen.
Nee, 2003, aber 2007 nach Hochdingen.
Mhm.
Und irgendwie ist das für mich ein ganz lebendiger Stadtteil. Habe ich am Anfang gar nicht gedacht, weil so schick ist er nicht. Also wenn man die Gebäude sich anschaut.
Ja.
Aber das habe ich auch schon mal bei Frau Echtermann, das war schon mal ein Interview über ganz Hochdingen, ist auch ein preisgekröntes, ja, genau, da habe ich auch
selber nämlich in Hochdingen groß geworden.
Genau, auf der Schule, wo ich jetzt Schulleiter bin, ja, genau. Und ich finde einfach, diese Menschen, die dort leben, sind sehr herzlich. Wir haben ganz viele verschiedene Nationen und da ist halt die Frage, wie funktioniert Vielfalt? Das kann man in Hochdingen sehr gut sehen, finde ich jedenfalls. Und deswegen bin ich da sehr gerne. Und wenn ich da mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und ich kenne ganz viele Leute und alle grüßen, dann fühlt man sich schon ein bisschen wie zu Hause.
Aber Sie wohnen nicht in Hochdingen und das ist Ihnen auch wichtig, damit man das nicht vermischt, oder? Ich weiß nicht, ob man als Privatperson ständig angequasselt werden will von Eltern, Schülern oder sonst Kollegen.
Ja, ich wohne da, wo ich wohne. Aber ich bin da schon hingezogen, da war ich noch gar nicht in Hochdingen. In Findorf. So ziemlich nah am Findorfmarkt.
Ist auch ganz nett, oder?
Ja, das ist absolutes Lehrerviertel. Alle sind da Lehrer, ja, genau.
Ist das schrecklich oder ist das gut?
Nein, also, was ich in Findorf total mag, was ich toll finde, ist, dass sich da jeder kennt. Und dass man eben halt irgendwie voneinander weiß,
dass die Lehrer sind zum
Beispiel. Ja, das weiß ja auch jeder. Und irgendwie, dass man aber auch weiß, was irgendwie da morgens passiert. Also, ne, wenn ich aus der Haustür rausgehe, da werde ich von meiner Nachbarin oder von meinem Nachbarn angequatscht. Aber heute bist du aber spät oder so. Man weiß ganz genau, das ist wirklich ein bisschen wie auf dem Dorf, heißt ja auch Dorf. Ja, und das finde ich gut. Das mit den Lehrern konnte ich ja nicht beeinflussen. Also damit lebe ich ganz gut eigentlich, muss man sagen.
Ja, aber man wird ja auch nicht jeden Tag in irgendwelche Lehrergespräche verwickelt, oder? Das ist ja wie wenn Ärzte genervt sind, weil sie ständig von Patienten auf der Straße angesprochen werden.
Ja.
Die dann sagen, Herr Doktor, ich habe hier, oder Frau Doktor, ich habe hier irgendwie da Zins, oder soll ich da irgendwie was zu Ihnen kommen?
Ah, in Findorf sind auch ganz viele ÄrztInnen, die kennen das gleiche Problem. Also da, wir leiden dann gemeinsam.
Wenn man leidet.
Nein, das ist auch nicht gut. Ja, manchmal ist es auch wirklich spannend. Nein, natürlich ist alles wirklich sehr nett.
Hochdingen ist ja auch deswegen, glaube ich, berüchtigt im Moment, weil es da einen Dauerstau gibt, ne? Baustellen ohne Ende. Sie
Krass.
Fahren mit dem Fahrrad?
Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Ja.
Sie würden nicht mit dem Auto
das geht fahren, gerade gar nicht.
Ja.
Also bis September 25 ist da gar nichts zu machen.
Das geht, glaube ich, ziemlich viel Hochdinger extrem auf den Keks.
Richtig,
ja. Sie haben in Köln studiert, Geografie und Sonderpädagogik. Was hat Sie denn nach Bremen verschlagen? Sie kommen auch aus Nordrhein-Westfalen?
Ja, ich komme aus Minden, also ist jetzt nicht so weit weg und habe aber ziemlich lange in Köln studiert.
Was heißt ziemlich lange? Haben die Studienzeit?
Ja, das wird gleich deutlich. Also während meines Referendariates und während meines Studiums hatte ich schon Kinder. Und da musste
Sie haben
meine
vier Kinder.
Genau. Und also da waren schon zwei da, als ich da studierte und eben halt auch mein Referendariat gemacht habe. Und in Köln werden immer im Februar eines Jahres und auch nur alle zwei Jahre 250 Sonderpädagoginnen gleichzeitig fertig. Mhm. Und die meisten Lehrerinnen werden ja irgendwie dann im Sommer eingestellt. Und dann musste ich ziemlich mir überlegen, okay, jetzt wird's aber mal finanziell knapp. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht gucke ich mich woanders um. Wichtig war... Nein, wer will denn aus Köln weg? Es hat Jahre gedauert.
Ich habe in Köln gelebt. Ich war froh, dass ich da kann. Bin nach Marburg zurückgegangen. Ja, mir war Köln. Ich wollte unbedingt in eine größere Stadt, weil mir Köln irgendwie doch zu viel.
Nein, wenn man da lebt, dann ist das schon wirklich schwer wegzugehen. Allerdings muss man auch sagen, mit Kindern ist Bremen dann doch reizvoller. Das hat drei Jahre gedauert, bis meine Frau und ich das auch eingesehen haben. Oh ja. Aber inzwischen sind wir leider sehr, sehr froh, hier zu wohnen. Gut,
dass
wir
jetzt nochmal die Kurven kriegen.
Ja, das ist schwierig, ne? Aber es ist trotzdem richtig. Also, und nee, ich musste halt gucken, was geht. Und da war tatsächlich, Sie werden es kaum glauben, Bremen am schnellsten. Die haben, also ich habe mich irgendwie Weihnachten 2002 beworben und dann bin ich nach Weihnachten, nach den Ferien hier nach Bremen gefahren. Diejenige, die mich eingestellt hat, hat mich erst gefragt, ob ich das ernst meine.
Ja. Dass jemand aus Köln weg will.
Ja, genau. Und es ging auch um die Schule. Ich bin ja Sonderpädagoge und war dann eben halt auch vier Jahre, bis ich nach Huchting gegangen bin, an der Fritz-Ganzberg-Straße. Ich wusste gar nicht, also das war damals gerade aufgelöst, das Förderzentrum für Kinder mit sozialer und emotionaler Entwicklung. Und ich kannte die Schule gar nicht. Ich habe aber gesagt, natürlich ist mir das ernst. Und dann war ich auch schon fast eingestellt hier. Und dann konnte ich am 1.2. anfangen. Allerdings habe ich sowohl anfangs erst irgendwie an der Fritz-Ganzberg-Straße gearbeitet, als auch eben halt damals in einem Förderzentrum an der Fegesacker Straße. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, war ich da Klassenleitung, hatte dann, das war aber ein guter Einstand, muss man einfach sagen, um hier in Bremen anzufangen. Ich habe es auch nie bereut.
Wieso sagen Sie, dass mich das wundert, dass es so schnell ging? Sie sollte es doch eher wundern, weil Sie doch als Schulleiter und Lehrer die Erfahrung haben, dass in Bremen alles lange dauert, oder?
Ja, und das...
Ach so, ich höre es jetzt erstmal nicht,
aber... Ach so, also nee, aber damals war man relativ schnell. Ich finde, man wird jetzt auch wieder schneller, aber es gab eine ganz lange Zeit.
Weil man jeden nimmt.
Ja,
ich nehmen sollte, weil es doch viele Lehrer fehlen. Ne?
Ich finde, man muss sich als Schule beeilen, irgendwie man muss sich auch als Behörde beeilen, dass die, die man auch ausbildet, auch bleiben.
Die Konkurrenz ist auch einfach groß für alle Bundesländer, Lehrer.
Mhm. Ich habe aber, also immer wieder betone ich, dass der Unterschied von Bremen zu anderen Bundesländern der ist, dass der Altersdurchschnitt der Bremer LehrerInnen sehr gering ist. Und wenn man sich überlegt, okay, ich gehe nach Sachsen-Anhalt oder Sachsen, dann...
Aber ist das denn so viel, mit älteren Lehrern zusammenzuarbeiten?
Naja, das Problem wird halt einfach größer. Ja, wie sollen die noch irgendwelche finden? Ja, genau. Also das Personalproblem in den anderen Bundesländern ist dann deswegen größer. Und dann ist Bremen gar nicht so schlecht im Vergleich dran.
Obwohl man von älteren Kollegen auch vielleicht auch viel lernen kann, ne?
Ältere Kollegen sind total wichtig, weil sie ganz viel Erfahrung mitbringen.
Ja.
Das fehlt so ein bisschen.
Gehören Sie zu den älteren Kollegen?
Absolut. Ich bin in meiner Schule, gehöre ich zu den 10% und das mit Mitte 50, das muss man auch mal sagen.
Sie haben also doch noch ein paar
Jahre. Ich habe ein paar Jahre.
Mhm. So, warum wird man eigentlich Lehrer?
Das ist echt eine schwierige Frage. Also,
Sie haben ja vorhin schon kurz vor dem Gespräch gesagt, Sie wollten eigentlich was anderes werden.
Ja, 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 ja. Ich habe irgendwie nach der Schule, die so lala lief, habe ich Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus. Allgemein- und unfallchirurgische Privatstation war das. Und das hat mich total fasziniert. Das war wirklich, ich will nicht übertreiben, wirklich ein bisschen wie in so einer Metzgerei, weil da ganz viel operiert wurde, aber die Leute kamen irgendwie sozusagen mit Beschwerden rein und schon nach drei Tagen nach der Operation ging es denen viel besser. Also das heißt, das war eine super Stimmung. Und dann bin ich ganz viel, durfte ich auch im OP-Saal gucken. Ich habe dann immer so eine Bank gehabt, habe mich dann irgendwie so dahingestellt und dann über den Professor, der operierte, dann irgendwie zuschauen dürfen. Und das fand ich total spannend.
Das hat Sie gar nicht abgeschreckt, weil viele Medizinstudenten ja sogar stellen fest, dass sie dann Blut oder Gedärm oder so gar nicht sehen.
Nein,
heißt
das hat mich...
Innereien, Organe nicht sehen können.
Also ich habe das gar nicht so verifiziert, dass da wirklich ein Mensch liegt, weil das ja war alles abgedeckt, nur die Wunde war frei. Und das irgendwie so war das... Aber diese Stimmung war einfach toll, dass man jemand irgendwie es fertig brachte, mit handwerklichem Geschick jemanden so schnell von Beschwerden zu befreien und irgendwie wieder neuen Mut zu geben. Das fand ich großartig.
Das ist ja so.
Mein Abi war aber so schlecht. Und dann habe ich alles versucht.
Ich habe schon gehört, wie Günther Jauch.
Mhm. Ja, aber das war für, also das war, ist für Medizin nicht so richtig gut. Und dann habe ich sogar versucht, mal an einer Privatuni in Wittenherdecke, gibt es so eine anthroposophische Uni. Da muss man extra auch eine Gebühr bezahlen, wenn man sich da bewirbt, war relativ teuer. Bin aber auch eingeladen worden zum Gespräch, war dann da in Wittenherdecke, aber da war das irgendwie so ganz anders als das, was ich kannte. Dann wurde da über die Farbe der Vorhänge wurde sich unterhalten und irgendwie so, und das, da war ich dann total raus. Und eigentlich bin ich ganz froh, weil eben halt wirklich wichtig bei einem guten Chirurgen ist wirklich das handwerkliche Geschick, und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich da so klein und fein irgendwie,
das
da irgendwie
man
umgehen
ja auch, ne? Handwerk kann man ja lernen, ne?
Ja, aber man hat die schlechten Kollegen, Chirurgen, da irgendwie bei dem Zivildienst genau ausmachen können. Und das ist irgendwie so etwas, was ja auch einem selbst nicht gut tut, wenn man merkt, ja, ob man nicht so gut ist irgendwie wie die anderen. Das war dann schwierig. Und da dachte ich, okay, das ist doch zu großes Risiko. Da bin ich ganz, ganz irgendwie auf dem Safe-Niveau gelandet und habe gedacht, ich konnte schon immer ganz gut mit Kindern umgehen. Ich habe so Jugendfreizeiten geleitet von meiner Stadt, wo ich herkomme. Und da war das so, dass ich die schwierigsten eigentlich immer am nettesten fand. Und dann dachte ich, okay, mit denen willst du was machen, aber du so Erzieher und dem jedes Mal sagen, irgendwie, aber du nimm jetzt mal deine Zahnbürste und dann geh ins Bett, irgendwie sozusagen, wenn man in so einer Wohngruppe arbeitet oder so, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, ich brauche irgendwas, mit dem ich dann agieren kann. Also so ein Lerngegenstand, um dann mit den Schülern in Beziehung zu treten. Und das war dann eben halt nur bei Sonderpädagogik möglich. In Nordrhein-Westfalen konnte man das in Dortmund oder in Köln studieren. Da war die Entscheidung klar, wo man hingeht.
Ja gut, Dortmund. Gut, kann soll ich sagen.
Also für mich jedenfalls.
Vielen jungen Leuten, so dass sie dann eher nach Köln gehen würden. Aber gibt es dich auch als Lehrer, also vielleicht nicht an, als Sonderpädagoge, aber als Lehrer Schüler und Schülerinnen, die einen an die Grenzen bringen? Wo dieses Positive, was man eigentlich hat, vielleicht irgendwie zumindest zeitweise einfach in den Hintergrund tritt?
Also das Schlimmste wirklich für LehrerInnen ist, wenn man sich ohnmächtig fühlt, wenn man nicht mehr weiß, wie man dem Ganzen Herr wird. Und natürlich gibt es in jeder sozialen Situation, das kennen Sie auch irgendwie mal, das Gefühl, oh, jetzt gerade weiß ich nicht mehr weiter. Das Schlimme ist, wenn sich das manifestiert und man sagt, ich weiß niemanden, der mir helfen kann. Das heißt also, das Schlimmste ist wirklich irgendwie in Schule dieses Ohnmachtsgefühl zu vermeiden. Das kann man nicht immer in der direkten Interaktion machen, aber es braucht ein Helfersystem drumherum, was einem hilft, sozusagen, wenn man sagt, okay, wusste ja nicht mehr weiter, dann brauche ich jemanden, der Beratung macht oder der mal für mich sanktioniert oder jemand, der eben halt den anderen in den Arm nimmt oder ähnliches. Wenn es sowas gibt, ja, dann ist sowas irgendwie sozusagen, oh, diese Frage des Grenzenbringens ein Teil des Jobs. Wenn es irgendwie sowas nicht gibt, dann ist natürlich das Problem, dass man das mit sich selber ausmachen muss und dann wird es echt besonders anstrengend für die Lehrerschaft. Ne?
Man liest ja manchmal davon, dass sozusagen Autoritätsverlust auch Lehrer betrifft. Ne? Also viele Leute vom Krankenwagenfahrer über Polizisten zu Richtern, was weiß ich wo. Ich habe in Bremen das Gefühl, ich habe gerade im letzten Podcast mit Frau Seger von der GEW gemacht, dass Bremen, also es in Bremen über solche Themen wenig geredet wird, und wenn man offizielle Anfragen stellt, dann gibt's das Problem nicht. Es werden weder Lehrer angepürt, oder vielleicht ist das ein bisschen niedrigschwellig. Antisemitismus gibt's an bremischen Schulen nicht, Rechtsradikale gibt's an bremischen Schulen nicht, und das wundert mich ein bisschen, dass das wirklich so ist. Erstens, das wäre erstmal der erste Teil der Frage. Ist das so, dass Sie das auch, so einen Autoritätsverlust zu spüren bekommen?
Also das Schlimmste, oder nee, Quatsch, das Wichtigste ist natürlich diese Frage der Beziehung. Wenn das irgendwie gegeben ist, dann irgendwie hat man weniger natürlich das Problem, dass man Autorität einsetzen muss.
Und ach so, das heißt, man kann sie nicht verlieren, wenn man sie gar nicht.
Wenn man keine Beziehung hat, irgendwie sozusagen, wenn man in Beziehung tritt mit der Schülerin oder dem Schüler, dann gibt es eben halt weniger Konflikte, die eben halt irgendwie dieses Machtgefälle zwischen Erwachsenem und Kind deutlich machen. Und das heißt also, ich glaube tatsächlich, dass irgendwie in Bremen jedenfalls durch die Sozialstruktur, die wir haben und durch diese vielen verschiedenen Kulturen irgendwie, wir das eigentlich ganz gut in Schule können. Ich glaube, SchülerInnen sind nie wieder so tolerant zueinander und auch zu den Lehrern wie in ihrer Schulzeit. Das heißt aber nicht, aber es gibt wirklich keine Zahlen. Das ist sowas wie, ich fühle mich ohnmächtig, ist ja irgendwie genau das, was ich gerade beschrieben habe, nicht irgendwie in Bremen passiert. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt keine Zahlen darüber oder keine Übersicht.
Aus Berlin liest man manchmal sowas, ne, dass zum Beispiel junge Männer Lehrerinnen nicht akzeptieren, einfach weil sie in ihrem Kulturkreis so erzogen werden. Also sowas finde ich zum Beispiel, fände ich als junge Lehrerin sehr anstrengend, Klar, wenn man irgendwie da irgendwelche Methoden an der Hand hat, wie man damit umgehen kann, mit jemandem reden kann, aber deswegen ist das Problem ja noch lange nicht gelöst.
Ja, genau, aber wenn, das ist hier in Bremen sicherlich ganz genauso. Wenn aber die Lehrerin sagen kann, okay, zu dem Sozialpädagogen oder zu einem anderen Lehrer, Jahrgangsleiter, wie auch immer, das System an einer Schule aussieht, der hört mir gar nicht zu, der nimmt mich nicht ernst. Ja, dann muss der Schüler wirklich zumindest das System ernst nehmen und dann müssen andere das übernehmen, irgendwie was, also der Schüler will es erstmal nicht sofort begreifen. Und wenn man merkt, okay, das ganze System hat einen gewissen Wert, den man vertritt, ja, dann irgendwie sozusagen wird das vielleicht auch weniger.
Vielleicht auch, das ist natürlich nicht so hoffnungsvoll. Vor allen Dingen, Lehrer haben doch alles viel zu viel zu tun. Die schaffen das doch gar nicht, dann noch Kolleginnen richtig zu unterstützen, oder?
Das ist die Grundvoraussetzung, damit man als Lehrer überleben kann, dass man eben halt irgendwie gegenseitige Unterstützung sich gibt. Und man kann es nicht, ich finde...
Oder geht's denn?
Ja, finde schon.
Ja.
Also wenn das System gut ausgestattet ist.
Wenn,
genau. Ja,
das ist
ja
die Frage, geht das im Moment in Bremen, weil die Schulen sind überlastet, die sagen ja selbst, viele Lehrer arbeiten am Limit.
Ja.
Es fehlt an Lehrern, Unterricht fällt aus, wenn er nicht ausfällt, wird er vertretungsweise gegeben von Lehrern, die eigentlich was anderes in dieser Zeit machen wollten. Dann gerät sowas doch auch ins Wanken, oder?
Genau. Es belastet einen immer mehr.
Immer mehr Lehrer gehen Teilzeit.
Richtig. Und arbeiten trotzdem voll, das muss man ja auch mal sagen.
Arbeiten trotzdem voll.
Mhm. Es gibt Untersuchungen, dass man sagt, 30% der Teilzeitkräfte arbeiten mehr als eine Vollzeitkraft, also mehr als 48 Stunden in der Woche.
Die Arbeitszeit wird nicht erfasst.
Schlimm.
Riesenthema.
Mhm.
Wo ich mich auch wundere, dass alle Bundesländer das irgendwie aussitzen. Wieso klagt eigentlich keiner, kein Lehrer?
Ich kriege da auch Puls, wenn ich das höre.
Sie könnten doch klagen.
Ja.
Als Schulleiter haben Sie wahrscheinlich noch mehr. Nee, geht ja gar nicht, oder?
Nee, ich habe da auch eine. Aber der Punkt ist einfach schon der, man muss sich überlegen, was da irgendwie in dieser Woche passiert ist. Das ist schon einfach unglaublich. Weil es gab ja diesen Konflikt irgendwie zwischen Personalrat und senatorischer Behörde. Es gab einen Schlichtungsspruch, einen richterlichen, der gesagt hat, ihr Lieben, ihr müsst das irgendwie zum Sommer 25 umsetzen. Und was ich irgendwie noch nie erlebt habe, ist, und das gibt's auch so in keinem anderen Bundesland bisher, dass sich ein Senat über eine richterliche Entscheidung hinwegsetzt. Das ist der eigentliche Skandal.
Wie machen die anderen Bundesländer denn? Ich dachte, es gibt keine Blaupause. Es ist ja das, worauf man immer sich zurückgezogen hat, dass die KMK und dass man das gemeinsam lösen will. Wie machen andere Länder das denn? Oder haben die gesagt, ja, bis zum Sommer setzen wir es um?
Ja, die sind ja genauso träge, kann man ja so sagen, genauso wie Bremen. Der Unterschied ist nur der, da gab es noch keinen richterlichen Schiedsspruch.
Und träge ist natürlich gut, die haben natürlich Schiss, ne? Weil wenn die Lehrer auch noch ihre Überstunden abfeiern oder abgegolten haben wollen, dann
durchaus. Aber ist das nicht diskriminierend hoch drei?
Ja, natürlich, aber ich meine, man versteht absolut, warum man so träge ist, weil dann ist das, was Sie ja sagen, der Bildungskollaps zieht sich dann noch weiter nach vorne, ne?
Ja, aber wenn man jetzt mal weiter überlegt, keine Berufsgruppe muss oder arbeitet so viel, es wird nicht erfasst. Wenn man sowas wie eben mal, wir erfassen die Arbeitszeit nicht, ja, die vielleicht. Aber wenn man jetzt mal, wir sind ja auch alle Beamte, jedenfalls die meisten, und wenn man jetzt sowas in der Polizei machen würde, dann würden alle Polizisten sagen, wir gehen nach Hause. Ja. Und vielleicht haben irgendwie Lehrerinnen und Lehrer eine hohe soziale Verantwortung, dass sie es trotzdem machen, aber per se ist das, was in dieser Woche passiert ist, irgendwie sozusagen ganz klar, dass es eben halt hier in Bremen eine fehlende Wertschätzung für die Arbeit irgendwie mit Kindern gibt. Das muss man jetzt mal, das wurde hier jetzt toll. Doch, das glaube ich hundertprozentig.
Ja, ich glaube, dass es gar nicht anders geht. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht und der Bildungsleiter und dem Senat steht es natürlich bis zum Hals, dann kann man das quasi nicht zulassen, weil man weiß, was dann passiert.
Aber es
ist Tausende von Überstunden fallen in der Hand, also Tausende halt, ne?
Es gibt ja genaue Untersuchungen eigentlich darüber. Wir haben ja hier irgendwie das Institut für interdisziplinäre Sozialforschung, die auch schon Vorschläge gemacht haben. Aber das gibt's auch bundesweit groß. Irgendwie so Mussmann und Raschke heißen die, glaube ich, die ganz viel da gemacht haben. Und ganz klar ist, dass eben halt ungefähr 30% der Lehrerschaft weniger arbeitet als die eigentlich vorgesehene Arbeitszeit.
Ich wollte gerade sagen, es gibt
genau. Solche, ne? Und es gibt ja 70%, die deutlich mehr arbeiten. Man weiß schon ungefähr, wie viel das ist. Der Punkt ist ja auch gar nicht, dass man erstmal sagt, irgendwie so, wir lehnen das ab. Der Punkt ist doch erstmal, das zu erfassen, zu wissen, wie viel ist das denn?
Fall.
Ja, das kann man ja aber auch erstmal machen und dann kann man sich was überlegen.
Fair muss man es erst fassen, ne?
Wieso fair?
Naja, wenn man einfach, wenn man sagt, ich habe 5 Stunden arbeiten korrigiert, man hat nur 3 Stunden korrigiert.
Und das ist im Büro anders?
Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Also, das ist überall so. Ja. Im Homeoffice oder so.
Genau. Ja. Wobei auch da gibt es Untersuchungen, dass man im Homeoffice viel, viel intensiver arbeitet und viel, viel mehr arbeitet, als man eigentlich normalerweise im Büro arbeiten würde.
Überall solche und solche.
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz geht es ja erstmal um die Erfassung. Und zwar um die Erfassung der Arbeitszeit.
Ich habe ja nur gesagt, faire Erfassung.
Na, aber bei den anderen ist auch nicht fair. Also ist, kann man so sehen, könnte man genau so schummeln, dass man irgendwie
das
sozusagen...
Das sollte man halt nicht, ne?
Ja, aber das sollte ja niemand.
Aber mit den Stempeln wird man nicht können, ne?
Ich weiß nicht. Also man muss da wirklich auf die Lehrerschaft vertrauen. Man muss, die müssen das selbstständig erfassen. Das macht man im Homeoffice ja genauso. Das muss natürlich auch umsetzbar sein. Mhm. Das heißt, man kann ja auch sagen, okay, es gibt... Also 7 Bereiche, die ich gerade mache. Es ist ja nicht nur irgendwie Arbeiten korrigieren und dann irgendwie kann man die Arbeiten irgendwie, so, die man da erfasst, irgendwie alles über eine App irgendwie steuern. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und dann kann man erstmal überhaupt erfassen, wie viel das überhaupt ist. Und dann wissen wir, über was wir reden. Kein Mensch weiß ja, über was wir reden. Und dann kann man irgendwie erst dann, ist es wichtig, das macht mir ja sonst auch so, zu gucken, wie kann man da etwas ändern. Aber wichtig ist auch erstmal, das Problem zu kennen.
Ja. Ich habe nichts dagegen.
Ich auch nicht.
Ich bin auch nicht
ich fordere das sogar. Ja. Also und wenn man das so nicht so macht, ja, dann irgendwie und alles so laufen lässt und zu sagen, oh, sonst wäre möglicherweise, das ist ja glaube ich fast ein Zitat, die Unterrichtsgefährdung, also die Unterrichts und die Unterricht und die Unterrichtsversorgung so rum gefährdet, wie das eben halt Frau Orlepp auch in einem Weserkurier-Artikel so benannt hat, dann ist das anmaßend. Ich finde das total unglaublich.
Na, es stimmt wahrscheinlich, aber das kann keine Entschuldigung.
Genau.
Sein, ne?
Weil es kann auch keine.
Vor allem, wenn man ausrechnen würde, wie viel gehen in Teilzeit oder in Frühpensionierung, weil sie nicht mehr können, weil sie zu viel gearbeitet haben, müsste man ja auch untersuchen und dann gucken, ob
das weiß man. Also man weiß, dass irgendwie sozusagen, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin anfängt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Rentenalter erreicht, ist 40%. 60% hören vorher auf.
Jedenfalls unheimlich viele. Ich denke mal, weil die Beamtenpensionen vielleicht so gut sind.
Also, ich sag das gar nicht, auf keinen Fall würde ich dem zustimmen.
Ja, apropos Frau Orlepp. Frau Orlepp nehmen Sie aber sonst ziemlich in Schutz, ne? Zum Beispiel was den runden Tisch betrifft. Eigentlich werfen Sie dem Senat, Ihnen geht es darum, dass man das nicht an einer Person anheftet sozusagen, Sie werfen dem Senat vor, dass er schlecht plant, überhaupt keine richtige Zukunftsplanung hat, was die Versorgung mit Lehrern, vor allen Dingen aber auch mit Gebäuden oder mit Schulraum ist.
Also ganz ehrlich, ich glaube, Frau Orlepp nimmt das nicht wahr, dass ich großzügig bin. Die hat eine andere Auffassung. Vielleicht sollte man sie mal fragen. Ich verstehe das gar nicht. Und der Hauptpunkt ist aber der, dass man sagt, Frau Orlepp alleine und ist egal, ob das jetzt Frau Orlepp oder Herr Müller oder wer auch immer, ist auch egal, welche Partei das wäre, die schaffen das nicht alleine. Es ist einfach wirklich irgendwie verrückt. Wir haben eine Herausforderung, was die Bauten betrifft, was die personelle Ausstattung betrifft, was die finanzielle Ausstattung betrifft. Das kann einer nicht alleine machen. Und wir sagen ja deswegen, alle müssen in die Verantwortung, damit sie voneinander wissen. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, man weiß nicht, wie das groß das Problem ist in den anderen Ressorts.
Nein, das glauben Sie nicht.
Nonstop. Doch, das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, und das wird man, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Hände quasi so hinter vorgehaltener Hand ich so in letzter Zeit gesprochen habe, und dann wird es wirklich ganz deutlich, dass eben halt man es nicht weiß und auch nicht wissen will, weil man, da müsste man es ja lösen. Und da finde ich, stiehlt sich jemand aus der Verantwortung.
Regen stehen, meinen Sie?
Und ich glaube irgendwie, das hat fast Methode, weil man keine Lösungen dafür hat, die hier jetzt ja da sind. Und dann sagt man sich irgendwie so, da mache ich lieber gar nicht mit. Aber das finde ich eine Frechheit und das ist wichtiger, das zu initiieren, dass wirklich alle Verantwortung übernehmen, als dass man jetzt irgendwie andauernd auf einer Person herumhackt, irgendwie die das aber auch nicht so wahrnimmt, dass man das nicht macht.
Die das aber auch freiwillig macht, ne? Sie haben in einem Interview mit meinem Kollegen Herrn Netai angesprochen, Jürgens Pieper den geschmissen, weil sie eben nicht die finanzielle Ausstattung oder bekommen hat, die sie hätte haben müssen, dass das sehr konsequent war. Das stimmt auch, muss man sagen. Aber ich, also dass die das nicht wissen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage ist, ob Herr Bovenschuld und Herr Fecker viele Schulen besuchen, um sich mal anzugucken, wie es da so läuft. Das wahrscheinlich nicht, ne?
Also Herr Fecker war sogar schon bei meiner Schule persönlich.
Und? Was hat er gehört? Hat er Ihnen was
Naja, war 60 Jahre verheiratet, da haben wir natürlich alles in den... Also, aber egal. Ich glaube, Herr Bobenschulte weiß wirklich am wenigsten. Das ist eine Vermutung, aber ich glaube, das ist auch etwas...
Aber wozu sind Senatssitzungen denn da? So groß ist der Senat denn nicht, dass man sich gegenseitig nicht erzählt, wie es ist. Wie es
naja,
ist.
Aber welches... Also man muss doch gucken, was ist das drängendste Problem von Bremen?
Diese Stadt, ja, das ist klar.
Das sind die Brücken?
Bildung. Nein, ach so. Natürlich, also ich meine, dass irgendwie das Verkehrsnetz so halbwegs funktionieren muss, das will ich schon. Aber es sind keine Radfahrbrücken, keine neuen
dabei. Nein, ich bin Radfahrer und sage das sogar.
Ja, ja, sind Sie nicht Sozialdemokrat?
Ein bisschen weiter noch nach links, bitte.
Sind Sie auch zu den Linken?
Gedanklich. Ich bin auf jeden Fall in keiner Partei.
Ah ja, verstehe.
Aber irgendwie so...
Ich dachte, wenn Sie Sozialdemokrat sind, dann ist es ja noch bitterer, weil das ist ja das, was ich... wirklich Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder den Sozis in Bremen vorwerfe, dass das, was ihnen doch Herzensanliegen ist, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, dass es in Bremen irgendwie nicht vorangeht, was das Thema betrifft. Ich würde sogar fast sagen, es geht irgendwie weiter nach hinten. Natürlich gesellschaftliche
Probleme. Man wird verrückt.
Ja, man wird verrückt. Ich sehe da keinen Vorschlag. Es tut einem so leid, ne? Dass diese, ich sag mal, diese kleinen Würstchen, die in die erste Klasse kommen, wo die Eltern sich nicht kümmern können, dass wenn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen anderen Bildungsweg einschlagen, so gering ist. Und dass wir diese Regierung seit 75 Jahren, mehr als 75 Jahren, das nicht geschafft hat. Das tut einem echt leid. Also mir tut es leid.
Ja, aber dann sieht man auch die Größe dieses Problems. Es ist ja nicht nur eine Bildungsmisere, es ist ja eine Armutsmisere, die wir genau und die wir hier haben. Und dann wer soll ich denn da irgendwie sozusagen dann mal von weg drücken können? Da müssen doch alle irgendwie an einem Strang ziehen. Das ist genau das, was was wir fordern und natürlich mit uns nicht alleine von der Schulleitungsvereinigung, sondern wir haben es geschafft, insgesamt 18 Bündnispartner zu vereinen, unterschiedlichster Ideologien, und alle sagen das Gleiche, so geht's nicht weiter.
Und Bremen hat noch, also es gibt noch einen Bildungsföderalismus, das kann ja auch irgendwann vorbei sein, dann kann Bremen gar nicht mehr sagen, wir schlagen ja einen anderen Weg ein. Ne?
Ja, das finde ich schade, muss ich einfach manchmal
dass
sagen.
Dass das nicht ausgenutzt wird oder dass das
Bildungsföderalismus... Ja, also ich finde, wenn man so ein kleines Bundesland ist, irgendwie Bremen, dann ist es ja natürlich irgendwie auch super, weil die Wege so kurz sind, dass man mal was ausprobiert, genau. Was sich andere nicht trauen und was dann eben halt irgendwie auch als Vorbild für andere Bundesländer herhalten kann. Und ich finde, Hamburg hat das super gemacht, wie sie da das angegangen sind, haben auch gemerkt... Ehrlich gesagt, es gibt ja drei Dinge, die ja gemacht haben. Einmal irgendwie haben die eine höhere Überprüfung gehabt, irgendwie so ein bisschen besseres Controlling, wie es so schön heißt.
Es ist keine Überprüfung, ist auch Hilfe, ne? Hilfestellung.
Man muss das auch ein bisschen als Beratung sehen, ja, ganz genau. Beratung. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Wie soll das denn sonst auch anders gehen? Aber man kann ja nicht nur Zahlen erfassen und damit gar nichts machen, sondern man muss halt auch irgendwie Möglichkeiten haben zu sagen, oh, da gibt's ein Problem, irgendwie, was weiß ich, in welcher Schule auch immer, in welcher Klasse auch immer.
Sie haben Geld in die Hand genommen, die Hamburger?
Und zwar richtig.
Das zweite und das dritte?
Unterricht entwickelt. Oh ja. Und das ist irgendwie auch etwas, was ja ganz wichtig ist. Was bei uns hier in Bremen ja eigentlich gut ist, ist, dass wir ja nur ein zweigliedriges Schulsystem haben. Und wenn wir Chancengleichheit gewährleisten wollen, ist ja die Grundvoraussetzung, dass man eben halt irgendwie, dass sich alle aus den verschiedenen Milieus kennen. Das wäre ja ideal, wenn das in der Schule so wäre.
Und sich gegenseitig helfen zum Beispiel, ne?
Aber also meine These ist, das ist ja jetzt nicht so eine naive Geschichte, sondern meine These ist ja einfach, dass ich sage, die lernen sich kennen, die müssen ja nicht Freunde werden. Ja, aber man weiß voneinander. Man kann sich auch woanders einordnen. Man weiß irgendwie so, oh, da gibt es irgendwie so noch jemand da, der ist noch bedürftiger als ich. Man weiß ungefähr, wo man steht. Und man weiß auch, wenn man privilegiert ist, dass man privilegiert ist. Ja, und dann hat man auch einen anderen Zugang dazu, ob man, und das ist irgendwie etwas, was natürlich toll wäre. Das heißt also, wenn man das zweigliedrige Schulsystem schon hat, dann wäre es natürlich spannend zu sagen, wie sieht das denn aus, wenn es nur eine Schule für alle gäbe. Das ist natürlich hier theoretisch immer einfacher noch als in so Flächenländern, wo das eben halt viel, viel schwieriger ist zu koordinieren. Und deswegen haben wir hier in Bremen eigentlich gute Voraussetzungen für schnelle Veränderungen. Geht aber nicht, wenn man eben halt sagt, wir haben sowieso kein Geld. Und das ist irgendwie die Krux an der ganzen Sache. Und dann kommen die anderen mit ins Boot.
Was ich auch irgendwie den Eindruck habe, Sie sind ja jetzt der Vorsitzende eines Verbands, aber dass hier die Schulleiter und viele Lehrer entweder Maulkorb haben oder das Gefühl haben, sie haben Maulkorb. dass da wenig gesagt wird. Wir müssen ja sowieso alle Anfragen in das Bildungsressort machen. Und deswegen sage ich ja, wenn es Probleme an Schulen gibt, dass dann natürlich werden vorbildliche Schulen ausgesucht. Das ist ja wahrscheinlich auch kein Prinzip. Aber ich weiß, dass wir mal mit einer Schule zu tun hatten, wo Eltern einen Brandbrief geschrieben haben. Das war höchste Alarmstufe. Also alle sind vollkommen aus dem Häuschen gewesen, weil sich die Schule natürlich dazu äußern musste. Das finde ich auch, macht keinen guten Eindruck, finde ich. Wenn man den Eindruck hat, dass Lehrer und Schulleiter, es sei denn, sie sind Vorsitzende eines Verbands, dass die eher lieber die Klappe halten, weil sie sonst, weiß ich nicht, was sonst passiert. Was passiert sonst? Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, was passiert.
Ist das so? Finden Sie das nicht auch?
Also, ich möchte ganz klar sagen, dass das eben halt unter anderen Senatorinnen einfacher war. Also jetzt wird deutlich mehr darauf geachtet, dass eben halt man nicht aus der Reihe tanzt und irgendwie etwas unabgesprochen macht. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich irgendwie die Pressesprecherin angerufen und habe gesagt, da war ich noch nicht Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung, habe ich angerufen und gesagt, hier, gleich kommt jemand vorbei, das ist das Thema. Und dann wurde mir gesagt, ja klar, mach mal, alles gut, ich weiß ja, dass du das bist. Und dieses Milieu würde ich mir wünschen. Das ist irgendwie sozusagen dieses Gefühl, ich weiß schon, ich kann mich auf die Schulleitung verlassen, weil man muss ja auch ehrlich sein, kein Schulleiter, keine Schulleiterin möchte, dass die eigene Schule schlecht dasteht. Ja, das heißt also, da wird man sich darauf verlassen müssen, dass die oder der schon das Richtige sagt. Und ich glaube nicht, dass man sich verstecken muss. Das ist ein bisschen schade, weil man kann als viel direkter gerade rücken, genau.
Genau, man könnte so viel Positives auch berichten, was jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht berichtet wird, weil man gar nicht diesen Schritt macht, sondern eben alles immer die Schleife über das Bildungssystem.
Ja, und dann wird das Ganze irgendwie dreimal durch den Mangel gezogen und dann kommen irgendwelche allgemeingültigen Aussagen, womit man nichts anfangen kann.
Jedenfalls deswegen habe ich schon immer so den Eindruck gehabt, dass da eher eine große Zurückhaltung ist. Vielleicht ist sie auch gar nicht unbedingt immer berechtigt, aber sie ist da und das ist ein bisschen schade, weil immer alles, was ein Closed Shop ist, denkt man ja, irgendwas stimmt da nicht. Das stimmt ja auch gar nicht unbedingt.
Das stimmt nicht unbedingt. Das macht keinen guten Eindruck. Finde ich auch. Und deswegen würde ich mir das auch anders wünschen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein Appell irgendwie so an den in der Schule arbeiten. So richtig was kann nicht passieren.
Nee, die sollten ruhig ein bisschen mutiger
sein. Man darf mutiger sein.
Ja, guter Appell. Finde ich auch. Seien Sie mutiger. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Sie reden ja vom Bildungskollaps. Also man denkt ja, na jetzt ist alles Kollaps, wird ein bisschen wie Klimakatastrophe. Sie sagen aber, das ist nicht sozusagen Schwarzmalerei oder wieso sagen Sie das? Weil jetzt schon es hinten und vorne nicht passt?
Das ist ja so vielschichtig zu betrachten, aber das drängendste Problem, was wir tatsächlich gerade haben aus Sicht der Schulleitungsvereinigung, ist, dass man sagt, wir wissen um die Schülerzahlen, die beispielsweise in den Kindergärten sind, die eben halt in den Grundschulen sind. Und wir wissen um die Kapazitäten, die in den weiterführenden Schulen oder dann, wenn man vom Kindergarten irgendwie in die Grundschule wechselt, wie viel da ist.
Das reicht jetzt schon.
Und das reicht jetzt schon nicht. Und es wird immer wieder weiter vollgestopft. Und es wird aber, und das weiß man schon seit Jahren, und es passiert nichts. Es wird nichts entschieden, dass eben halt so etwas ausgeweitet wird. Und immer weiter wird das zugedrückt und man hat wirklich jeden Raum in Schule gefüllt. Ich wüsste nicht mehr, wo hier überhaupt noch irgendwo Schüler unterkommen. Jeder weiß das, kein Mensch tut was. Und wenn eben halt irgendwie das so bleibt, weil die Erfahrung ist, dass seit Jahren niemand etwas tut, dann haben wir irgendwann tatsächlich nicht mehr genug Schulplätze für die Schüler und Schülerinnen, die aus dem Kindergarten in die Schule kommen oder eben halt aus der Grundschule in die weiterführende Schule. Das ist absehbar. Und das kann man auch genau an Zahlen festmachen.
Vor ein paar Tagen, das haben Sie bestimmt mitbekommen, da gab es so eine Studie von dem Bildungsforscher Klaus Klemm, der gesagt hat, dass die Geburtenraten so einbrechen, dass es bald weniger Schüler gibt, sowohl in Kitas als auch in Grundschulen, dass das eine große Chance wäre. Ich weiß gar nicht, bis 2035, dass das eine große Chance wäre, wieder Kitas, Grundschulen und so viel anders auszustatten und viel attraktiver zu machen, kleinere Klassen, kleinere Kita-Gruppen. Ist das nicht ein Hoffnungsschimmer?
Die Bildungspolitik
wird ja wahrscheinlich auch Folgen haben, ob man das gut findet oder nicht, aber Folgen haben wird sie.
Er spricht ja von der gesamten Bundesrepublik. In Bremen sieht es ja anders aus. Und das gilt wahrscheinlich auch für andere Großstädte, die eben halt nicht irgendwie, dass man eben halt sagt, okay, diese Großstädte, die haben eine weitere ein weiteres Bevölkerungswachstum. Bremen hat 4%, habe ich gehört. 18% davon sind aber, also ne, 18% mehr Kinder ist dann die Folge, die da was irgendwie entsteht. Das ist natürlich irgendwie schon erstmal wirklich, ja, ist viel. Und ehrlich gesagt, ist doch schön. Naja, das Zweite eben, was man da wissen muss, ist, warum sollte das abbrechen in den großen Städten? Wir haben vielleicht weiterhin große Landflucht und dann wird das in der Summe so sein, wie Herr Klemm sagt. Aber es gibt irgendwie so, hilft Bremen nicht. Und irgendwie sozusagen auch in Bremen ist es ja je nach Stadtteil auch anders verteilt. In Bremen erwartet man einen Peak oder ein Abklingen von Schülerzahlen 2030. Ich persönlich glaube das eher weniger, weil ich meine, immerhin seit 2003 hier in Bremen. Und wir haben hier in bestimmten Stadtteilen immerhin weiterhin Zuzug. Also wenn man sich vorstellt, dass eben halt die ganzen Mietpreise in den Innenstädten hier in Bremen so hoch sind, dann geht man natürlich etwas weiter raus, dann zieht man möglicherweise nach Hochtingen-Gröpeling oder so. Ja, und das heißt, diese Stadtteile werden nach meiner Prognose eben halt weiterhin auch wachsen und dann braucht man natürlich auch noch die ganzen Schulplätze über 2030 hinaus.
Aber es muss ja möglich sein, in Huchting oder in Gröpeling ein Gebäude zu kaufen und da Schulen einzurichten oder auch Schulen zu bauen. Mein Schulen bauen dauert 4-5 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange auf jeden Fall.
Das wäre richtig schnell, ne?
Ja, das ist 4-5 Jahre. Aber es muss ja möglich sein, Gebäude zu kaufen und daraus Unterrichtsräume zu machen.
Ja, aber dann müssen wir halt,
Geld in die Hand.
Genau. Und dann, und um das eben halt auch klar zu machen, dass dieses möglich ist, dafür braucht man eben halt alle an einem Tisch. Mhm. Das ist irgendwie die Grundvoraussetzung. Irgendwie, wenn man weiß, so und so sehen die Zahlen aus, dann muss irgendwie das Ressort Finanzen auch dem glauben, was das Bildungsressort sagt. Und das allein zweifle ich tatsächlich ein bisschen ein. Mhm. Dann muss man sich überlegen, woher kommt das Geld, weil es ja in Bremen nicht da ist. Also muss man gucken, inwieweit möglicherweise für ein Sondervermögen, man muss ganz klar sagen, Kredite, eben halt die Landesverfassung geändert wird, da müssen alle an einem Tisch sein und dann wäre es toll, man würde das ernst nehmen und sich zusammensetzen und nicht nur ein Ressort wäre immer ganz alleine.
Ich dachte immer, der runde Tisch wäre, sich zusammenzusetzen.
Mhm, schlimm, ne? Also ich finde wirklich,
ja, ich weiß nicht, was
also, das, deswegen lehnen wir das ja auch ab, weil eben halt irgendwie, da ist ja eigentlich eine Alibi-Veranstaltung gegründet worden. Also, es gibt tolle einzelne Ideen, wenn man hört irgendwie sozusagen das Labor der guten Ideen, eine Arbeitsgruppe als Ergebnis dieses runden Tisches, ist sicherlich total hilfreich, aber man muss einfach sagen, das ist immer hilfreich. Wir haben jetzt eine Krise, ja, dann irgendwie, da muss man jetzt genau für diese Krise Maßnahmen schaffen und das Labor der guten Ideen, sag ich mal, kann super sein, wenn Schule gut läuft, kann auch super sein, wenn Schule schlecht läuft. Also es hat keinen Anlass. Und das zeigt so ein bisschen für mich, okay, da wird eine ganze Menge initiiert, alle sollen in Bewegung sein, damit keiner merkt, wie groß die Not ist. Das ist mein Vorwurf.
Sie wünschen sich, dass es eine sozusagen ein, erstmal, obwohl, ist Bildung nicht inzwischen Chefsache?
Wo? Hier?
Ja. Nee.
Also definitiv nicht.
Ich dachte immer, das wurde irgendwann mal gesagt.
Ja, es steht auf jedem Wahlplakat. Irgendwie, man glaubt das ja immer ja, und am Ende passiert ja gar nichts.
Auf jeden Fall, Sie fordern quasi einen Sondergipfel Bildung mit den entscheidenden Leuten und wo man sich dann überlegt, wie man diese Probleme lösen kann. Käme denn, wenn Sie weiter links als die Sozialdemokraten stehen, auch sowas wie Private-Public-Partnership und sowas in Frage?
Also, da muss ich ganz klar sagen, schlimm, weil natürlich ist es so.
Schlimm, dass man.
Warten Sie. Also schlimm, dass es irgendwie so weit gekommen ist, aber allein die Zeit, die jetzt ins Land gelaufen ist, da bleiben nur solche Lösungen über, weil nicht nur die Menschen, die da investieren in Schulen oder in Gebäuden, haben möglicherweise auch das finanzielle Kapital oder können es sich besorgen. Das ist für die einfacher als für Bremen. Das heißt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der wirklich noch entscheidender ist, ist, dass eben halt, wenn wir, nehmen wir an, wir würden jetzt tatsächlich 3 Milliarden aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen, bis wir das irgendwie sozusagen tatsächlich in den Schulbau gesteckt haben, da sind 10 Jahre rum. Und das ist eben halt irgendwie in diesen ganzen Organisationen möglicherweise ein bisschen anders. Da kann man sagen, okay, ich habe eine Baufirma, ich muss nicht irgendwie sozusagen in die europaweite Ausschreibung gehen. Und das heißt, diese ganzen Planungsprozesse sind viel, 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 viel kürzer. Und das ist blöd, weil man eben halt dann etwas gut findet, was man eigentlich per se ablehnt, weil der Mehrwert irgendwie so ist natürlich geringer, weil die wollen Mieten haben, irgendwie, obwohl, die wollen verdienen.
Klaus Wiebotter, es gibt ja auch Investoren, die zum Beispiel wahrscheinlich zum Selbstkostenpreis, ohne zu versuchen, große Gewinne zu machen.
Ja, aber das kann man auch nicht erwarten. Und ich finde, das ist auch irgendwie sozusagen, also man will, dass die Schüler zur Schule gehen.
In Berlin gibt es genug Leute, die genug Geld haben.
Man genau, das meine ich.
Aber wenn man sowas ideologisch ablehnt, dann ist es einfach, anstatt erst mal mit Leuten zu sprechen, die sowieso schon was für ihre Vaterstadt tun oder wie das heißt, ihre Stadt.
Aber genau, das ist ja auch wieder so eine Stärke von Bremen. Ja, dass man sagt irgendwie so, ja, wir haben ziemlich viele Menschen, die wenig Geld haben hier in Bremen, aber wir haben auch relativ viele Menschen, die richtig Geld haben in Bremen.
Die würden vielleicht eine Schule mitbauen.
Ja, natürlich, ich glaube wirklich, wenn man sich...
Der ganze Flügel gesponsert. Universitätseinrichtung.
Na gut, die zahlen ja auch noch zu den Studiengebühren und so. Ich weiß nicht, ob ich das haben will, aber nichtsdestotrotz, wenn wir eine, das ist ja genauso, so ein bisschen ist das ja wie bei unserem Bündnis. Da ist es ja so, dass eben halt die Philologen zusammenarbeiten mit den Gewerkschaften, dass der Personalrat zusammenarbeitet mit der Schulleitungsvereinigung. Das heißt also, die ganze ideologische Frage steht erstmal hinten an. Und warum geht sowas nicht irgendwie in diesem Maße? Und warum stellt sich nicht jemand dahin und sagt, das koordiniere ich jetzt mal? Da könnte man sich doch eine Reputation holen, sondergleichen. Ich verstehe nicht, warum das unterbleibt.
Naja, vor allen Dingen, wie gesagt, man könnte halt, ich weiß das, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass Herr Hubert das auch so schwer hatte, die Kita zu bauen, obwohl man dem nun wirklich, glaube ich, nicht vorwerfen kann, schon gar nicht mit seiner politischen Vergangenheit, dass er jetzt das meiste da rauspressen wollte, sondern er wollte mithelfen, diese Probleme zu lösen. Das sollte es ja bestimmt auch häufiger geben. Zumindest könnte man das erst mal prüfen, um dann Nein zu sagen, meinetwegen.
Aber man also ich glaube, man kann keine Zeit mehr Nein zu sagen. Ja, das ist irgendwie so der Punkt. Und deswegen gibt es auch gar keine Alternative. Also das kann ja nur ein Teil sein. Natürlich geht es auch darum, dass man sagt, wir brauchen hier zusätzliches Kapital im konsentiven Bereich. Also man muss einfach sagen, Personalkosten, die normalerweise nicht über sowas wie Sondervermögen gehen, Personalkosten in Bildung, sind auch Investitionen. Ja, es gibt danach wieder mehr Geld. Es gibt einen Mehrwert dadurch, dass wir und dann irgendwie so sowas muss man auch überlegen. Man muss genau, also man muss mehrgleisig fahren.
Je mehr Familien man aus der Armut rausholt, desto mehr Geld sozusagen hat man natürlich später auch. Ne?
Und das ist irgendwie so der Weg. Und
aber schon seit 30, 40 Jahren.
Ja. Und das Schlimme ist irgendwie sozusagen, wir wissen, dass 30, 40 Jahren ist nichts passiert, aber jetzt nehmen wir doch mal bitte diese Bildungsmisere da zum Anlass zu sagen, jetzt fangen wir mal wirklich an. Das wäre wirklich ein Wunsch.
Als Vorsitzende der Vereinigung haben Sie ja auch mit Schulleitern aus anderen Bundesländern zu tun. Klagen die nicht alle über ganz verschiedene Sachen?
Ja.
Nicht, weil sie klagen, sondern weil es überall nicht so läuft. Also hier die Stadtstaaten, Hamburg kann ja sein, da hat sich was verbessert, aber einfach ist es bestimmt nicht. Und Berlin, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass den Berliner Schulleitern besser geht. Oder geht's denn besser?
Nur, also erstmal haben sie also deutlich mehr Geld pro Kopf, pro Schüler. Also so viel, ja, und 90 Euro mehr pro. Ja, 2000 Euro würde ich sagen. Und eben halt irgendwie, also wir geben 9.990 Euro raus, also knapp 10.000, irgendwie hier Hamburg 12.000, Berlin 14.000. Also richtig viel Geld. Also im Vergleich zu allen anderen. Und natürlich irgendwie so haben wir gemeinsame Themen, aber der Föderalismus macht es dann wieder so, dass immer jedes Bundesland das anders löst. Dann ist irgendwie sozusagen konzentriert man sich in unserem großen Verband, Allgemeiner Schulleitungsverband Deutschland heißt ASD, also nicht F, sondern ASD, wichtig. Ja. Konzentriert man sich dann auf wirklich allgemeine Themen. Also zum Beispiel sowas, was macht KI mit den Schulen in den nächsten Jahren? Wie begegnet man das? Ist das gut? Ist das schlecht? Ja, und dann irgendwie sozusagen geben wir eine Expertise. Das ist zum Beispiel etwas, was wir dann gerne zusammen machen.
Verstehe. Also über sowas wird quasi höchstens im privaten Austausch irgendwie.
Naja, also zum Beispiel das Bundesland Hessen ist sehr rege bei der Arbeitszeiterfassung. Ja, und die versuchen da auch wirklich ganz viel an Öffentlichkeit zu schaffen. Und da kann man natürlich eine ganze Menge lernen, wie die das machen.
Machen die das denn schon?
Ja, die Arbeitszeiterfassung. Nein, aber der Protest dagegen ist sehr groß und auch der Hintergrund, aus dem die das machen. Da kann man natürlich ein bisschen von profitieren. Man kann fragen, wie haben die das gemacht? Und dann kann man genau sagen, ich habe vorher noch nie von einem Professor gehört, der aus Göttingen kommt und Mussmann heißt, obwohl der gar nicht in Göttingen ist, glaube ich, noch Niedersachsen. Ne? Mhm. Ja, egal. Aber daher weiß man das und dann kriegt man dann von denen die Zahlen und da weiß man auch ziemlich genau, eigentlich ist alles klar. In diesem Bereich ist alles klar.
Eigentlich werden sie auch
die Frage ist nur,
wie lange man es rauszögern kann. Aber sie werden nicht drum herum kommen.
Nein, sie werden nicht drum herum kommen, aber so schnell wie möglich irgendwie sozusagen wäre jetzt wirklich wichtig, weil man dann merkt, aha, wir kennen eure Belastung. Und wenn ein Senat irgendwie sozusagen darüber entscheidet, ist das etwas, was ich wirklich gerade überhaupt nicht fassen kann.
Mhm. Ja, ja, ich habe ja gesagt, meine natürlich leinhafte Begründung ist, weil man einfach nicht weiß, wie man mit diesem Riesenproblem dann umgeht.
Ja, und wie geht man da mit den Menschen um, die das auszuhalten haben? Das ist immer mein Punkt.
Aber die schieben ja auch mehrere tausend Überstunden vor sich her, ne? Und dann möchte man nicht noch so einen Berg haben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob Richter und Staatsanwälte Überstunden erfassen. Müsste denn nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wer wüsste es besser als Richter, müssten die das ja auch machen, ne?
Weiß ich würde fast wetten, dass wir das machen. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Aber es heißt ja, dass die Staatsanwälte auch überlastet sind, weil es viele Fälle gibt. Weiß ich nicht, ob die Arbeitszeiterfassung ja schon eingeführt worden ist, aber kann sein. Ein zweites Problem, warum sind Sie eigentlich Schulleiter geworden? Wie viel unterrichten Sie, wie viel ist denn das Verhältnis zu Schulleitungsaufgaben und Unterricht?
Also, das sind ja zwei Fragen, ne?
Wissen ja, das sind zwei Fragen. Ja. Es kommt gleich sogar noch eine dritte.
Ach Gott. Also, warum ich Schulleiter geworden bin, das muss ich sagen, das war ein bisschen aus Versehen. Als die Förderzentren aufgelöst wurden, 2010, 2011 war das, dann ist eben halt der Schulleiter dann eben halt zum ersten Mal Leiter des Zentrums für unterstützende Pädagogik geworden. Sozusagen das dritte Schulleitungsmitglied einer Regelschule. Das gibt es auch wirklich nur in Bremen. Das ist auch etwas, was ich wirklich gut finde. Und ich habe dann gesagt, ja, dann löse ich mal das Förderzentrum auf und gucke, wo dann die ganzen KollegInnen dann gut unterkommen. Entweder in der Inklusion oder eben halt in speziellen Sachen. Und dann bin ich so aus Versehen reingerutscht.
Weil das sozusagen die Organisation in die Hand genommen haben.
Genau.
Hat man gesagt, der kann das, dann soll das auch richtig machen.
Naja, ehrlich gesagt, hat man dann schon selber ein bisschen Ehrgeiz und denkt, hey, das ist ja doch ganz cool. Ja, okay. Und dann macht man das irgendwie und dann denkt man sich, ja, dann mache ich das nächste auch. Und eigentlich habe ich mich als Leiter eines Zentrums für unterstützende Pädagogik total wohlgefühlt. Das war wirklich eine gute Nummer. Und ja, aber dann war da in der Hermannsburg irgendwie war da ein Schulleitungsposten frei. Ich wusste, da wurde neu gebaut. Ich wusste, dass die Kollegen.
Genau,
genau. Es hat aber übrigens 8 Jahre gedauert, wollte ich nur sagen. Aber und ich wusste auch, dass das Kollegium toll ist. Dann habe ich irgendwie schweren Herzens das andere Kollegium, was auch toll ist und also damals war und jetzt ist, verlassen und bin dann da hingegangen, weil ich dachte, okay, das wäre doch mal spannend. Naja, jedenfalls ist man auf einmal immer so ein bisschen ein Stück gewachsen und ich würde auch sagen, dass die meisten Schulleitungen dann nicht vorher vorgehabt haben, ich werde jetzt Schulleiter oder Schulleiterin. Man entwickelt sich sozusagen so dahin und die zweite Frage war ja, wie viel unterrichtet man? Ne? Mhm. Also meine Rechnung ist immer, in meiner Schule, ich habe ungefähr 600 SchülerInnen, dass ich eben halt so sage, ungefähr ein Drittel meiner Arbeitszeit, das sind dann ungefähr 9 Stunden Unterricht, habe ich dann in der Woche. Und zurzeit habe ich ein bisschen weniger, dafür habe ich irgendwie im letzten halben Jahr deutlich mehr gearbeitet, je nachdem auch irgendwie, wo Lücken sind, dann rutsche ich da sozusagen rein.
Als Vertretung?
Nee, also ich mache, ja, wo ich dann irgendwie nicht weiß, welchen Kollegen soll ich da einsetzen. Ich habe keinen mehr, der arbeitet. Dann unterrichte ich das. Ja, ja, und ich mache immer gerne. Nee, am liebsten, ich habe es nicht mal studiert, ne? Aber am liebsten mache ich Mathe und zwar immer bei den höheren Klassen und dann gucke ich immer nach, wie deren Abschlussprüfungen so laufen. Für mich ist das ja so ein bisschen ein Qualitätsmerkmal, dass wir in Huchting nicht ganz so schlecht sind, irgendwie so, dass wir ungefähr beim Durchschnitt sind, das finde ich schon mal toll, das gelingt uns auch, ja, das, und die können es auch am besten ab, dass ich die ganze Zeit nur rede. Also das heißt, wenn ich das mit 5 Klässlern mache und die ganze Zeit voll quatschen würde, dann würden die irgendwann durchdrehen. Die
was
können das.
Sie denen denn?
Ja, ich erkläre denen immer, wie das geht. Und dann auf einmal muss ich ganz viel reden.
Nee, ich meine den oberen Klassen.
Genau, die müssen das immer anhören. Die können das am besten
ab. Verstehe.
Also, ne, ich
aber bin es sind ja dann schon mathematische Sachen.
Die ja, ja, es hat immer was mit Mathe zu tun. Stehe an der Tafel und schreibe und schreibe und erzähle und erzähle und zwischendurch dürfen die sich mal melden.
Ich verstehe.
Nein, aber eigentlich mache ich das sehr gerne. Das macht total Spaß. Ja. Und das ist wirklich etwas, was ich irgendwie nicht missen möchte.
Aber Sie machen Mathematik. Geografie ist eins Ihrer Studienfächer.
Ja, gibt es ja hier so nicht richtig als Fach.
Das ist so ein Mischfach.
Ja, ne? Gesellschaft und Politik. Das ist aber fast nur Geschichte. Also,
machen Sie das auch?
Ja, wenn ich das darf, mache ich das auch.
Deutsch, Englisch, Französisch. Latein glaube ich nicht, weil Sie selbst kein Lateiner sind. Oder sind Sie doch Lateiner?
Oh, Gottes Willen. Ja. Nein, aber es gibt ja auch in der Oberschule kein Latein.
Gibt's ja gar kein Latein.
Nee, also wäre ich auch hilflos. Ja, und Geografie habe ich einfach deswegen gemacht, weil das irgendwie sozusagen alles miteinander verbindet. Also man muss Texte lesen, man muss Grafiken lesen, man hat irgendwie Filme. Das war schon immer sehr medial. Und das heißt also, das war so eine ausführende Geschichte. Das heißt, man wurde klar, deswegen muss ich das verstehen. Und deswegen muss ich gewisse Sachen in Verbindung setzen. Deswegen ist Geografie spannend.
Ich verstehe. Also quasi so fächerübergreifend schon.
Genau. Und das ist schon das meiste fächerübergreifend. Also es gibt ja irgendwie sozusagen sowas wie experimentelle Geografie als auch irgendwie Stadtgeografie. Ist ja alles wirklich ein sehr weites Feld. Und das ist schon aber cool.
Gesellschaft und Politik auch, ne?
Ja. Eigentlich. Aber ich bin ja Geograf. Nee, also Geschichte ist auch spannend.
So, und die dritte Frage wäre nämlich, es werden bundesweit Tausende von Schulleitern gesucht. Warum machen Sie was, was viele nicht wollen?
Naja, man muss halt schon tatsächlich...
Das würde mir zu denken geben an Ihrer Stelle.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, aber man muss schon wissen, finanziell lohnt sich das überhaupt nicht.
Ne? Weil sie so viel mehr arbeiten?
Man arbeitet deutlich mehr.
Bald wird es sich aber lohnen, wenn Ihre Arbeitszeit erfasst wird.
Ja, da... Stimmt. Ja. Nein, aber also Schulleitung, das war auch, muss man untersuchen, die arbeiten ungefähr 51 Stunden im Schnitt. Ja, und irgendwie, wenn man so rechnet, dass man irgendwie als Lehrer 46 Stunden macht, dann macht man so 5 Stunden Überstunden in der Woche, völlig normal.
Haben Sie noch dieses Ehrenamt am Hals?
Ja, ich bin ja auch sogar noch in einem anderen Verband, nämlich Verband Sonderpädagogik. Ich habe also 2 Verbände.
Und jetzt wissen Sie ja auch noch hier noch in Pressearbeit.
Ja, aber ehrlich gesagt, macht ja Spaß. Ne?
Ja, das ist irgendwie ein bisschen offensiv, den ganzen Namen quälen.
Nein, aber was wirklich also auch schön ist, ist irgendwie, dass man einfach auch, wenn man darf, relativ viel gestalten kann. Mhm. Und auch irgendwie, auch viel von sich da irgendwie so in so eine Schule reingibt. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich über den Schulhof gehe und dann gehe ich da sehr aufrecht und dann kommen die Schüler an und sagen, hallo Herr Kaschuk, ne? Also mit der Betonung auf der ersten Silbe sogar häufig. Und das geht ja allen so. Und das ist etwas, wo man denkt, ja, das ist irgendwie, das ist schon toll. Schwierig wird es dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr. Das ist irgendwie immer das Schwierige an der
Sache. Es sind tausende Schulen ohne Leitung. Oktober 24, November 24 habe ich gelesen. Grundschulen oft, habe ich gelesen, bei Grundschulen ist es, glaube ich, sogar noch weniger. Dann, glaube ich, ist es immer noch eine Männerdomäne. Ne?
Meinen Sie? Nee, ich würde jetzt mal, also ich würde mal behaupten, in Bremen sind wir mindestens pari-pari.
Ja.
Das ist ja auch gut so.
Ich dachte vor allen Dingen wegen Kinder und Erziehung, ne? Deswegen.
Aber ich glaube einfach, viele sagen sich irgendwie so, dass also meine Selbstverwirklichung liegt nicht immer nur im Beruf. Das hat sich, glaube ich, insgesamt gewandelt, dass eben halt Kolleginnen, die jung sind, die sagen dann irgendwie so, ja, ich habe auch noch andere Interessen, ich will nicht nur irgendwie was mit Schule zu tun haben. Und dann weiß jeder, was das bedeutet, wenn man irgendwie Schulleitung macht, dass man dann einfach wirklich mehr macht.
Aber
und
man
dann,
kann halt auch gestalten, ne?
Ja, aber dann kann ich ja möglicherweise andere Sachen nicht mehr machen und ich will gesund bleiben. Ehrlich gesagt finde ich das manchmal gar nicht mal so schlecht, also was diese junge Generation da, ja, okay, ich finde auch dieses Wort Work-Life-Band ist doof, aber nicht
so. Sie sind doch gesund oder sind Sie nicht gesund? Ich will jetzt nicht zu privat gehen, aber Sie machen ganz gesunden, frischen Eindruck, energiegeladen und so.
Ja, aber ich... Also, Sie haben ja gerade gesagt, irgendwie sozusagen, ich habe 4 Kinder, irgendwie sozusagen, ich hatte schon Kinder während des Referendariates und irgendwie sozusagen, und dann muss ich selber sehen, wie man irgendwie guckt, dass man sein Geld gewinnt. Ja, macht auch nicht jeder, irgendwie sozusagen. Ist auch in Ordnung. Ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie so besonders herausragend ist. Also, ich habe es auch nie empfunden als besonders anstrengend, weil es auch immer eine große Freude war. Aber wenn man eben halt irgendwie, also könnte man so jedenfalls darstellen, ist aber irgendwie, sowas machen halt weniger Menschen. Also ich bin jetzt ja nicht auch jemand, der völlig außergewöhnlich ist. Also aber eben halt irgendwie so 4 Kinder ist ja schon nicht so ganz normal.
Ja,
und ich bin ja auch noch jetzt schon Opa dreifacher, das darf man nicht ganz vergessen. Mhm. Naja, und irgendwie so, das ist irgendwie vielleicht etwas, was viele befürchten, dass man sagt, dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr für mich selber. Das kann ich schon nachvollziehen.
Das muss eigentlich schon erfüllen, das ist um das Landarztphänomen. Mm.
Was ich glaube, was helfen könnte, ist, wenn man eben halt...
Doppelspitzen hat.
Ja, aber es ist halt total schwer, weil das kostet richtig Zeit, sich miteinander abzusprechen. Aber ehrlich gesagt, ja, wenn man sagt, ey, ich bin nicht der Alleinige.
Ist das gar nicht? Muss man das alleine machen?
Naja, wir sind ja zu dritt irgendwie in Schulleitung, das ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Genau, eine Stellvertretung.
Kann man das nicht gleichberechtigt an der Spitze machen?
Ja, das... Also genau, das wäre schön und ich glaube, das ist auch erstrebenswert. Naja, weil irgendwer ist dann letztendlich dann doch verantwortlich und dann kann man, das bezieht man auch rein rechtlich derzeit nur auf eine Person. Und wenn das irgendwie mal ein bisschen breiter gestreut wäre, dann glaube ich auch, dass mehr Leute das machen wollen würden.
Noch was für das Labor der Ideen, das könnte ja Bremen wahrscheinlich im Schulgesetz auch ändern.
Ne? Ja, eine gute Idee, ne? Vielleicht hätten wir doch dahin gehen sollen.
Ich war nicht eingeladen.
Ja, gut.
Sie hätten neu gehen sollen.
Ja.
Aber das verstehe ich. Also ich weiß ja nicht, wie das in Bremen ist mit Schulleitungen, die nicht besetzt sind. Ich weiß halt nur, dass es bei Grundschulen eine Zeit lang, glaube ich, relativ schwierig war, da jemand zu finden.
Also es muss bewältigbar sein. Also wir wissen, in Bremen sind Schulleitungen im Vergleich zu anderen Bundesländern schon relativ gut besetzt. Was große Probleme sind, zum Beispiel die ZUP-Leitungen in den Grundschulen. Zentrum für unterstützende Pädagogik, also das dritte Schulleitungsmitglied, was ja seit 2010 überhaupt erst installiert wurde. Die kümmern sich um alles, was mit Fördern zu tun hat. Und die Entlastungsstunden, die es dafür gibt, das auch zu tun, diese Tätigkeit auch zu tun, das ist einfach viel zu gering. Und dann sagt sich, ich bin noch nicht, also ich muss sowieso noch Klassenleitung machen als Grundschullehrkraft. Ich muss irgendwie noch, was weiß ich, 25 Stunden unterrichten und habe gerade mal 3 Entlastungsstunden, um eine Tätigkeit zu tun, die irgendwie 25% der Schülerschaft betrifft und die auch wirklich sehr arbeitsintensiv ist. Ja, das muss ich auch irgendwie koordinieren. Das machen dann wirklich nicht viele. Und dann wäre natürlich eine Sache zu sagen, es muss, und das ist auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache insgesamt, es muss für besondere Aufgaben eine deutliche Entlastung der Unterrichtstätigkeit geben. Würde auch wieder bedeuten, dann gibt es noch weniger Personen im Unterricht. Ja. Aber wenn wir wissen, wir sind als Stadtstaat für Personal doch relativ attraktiv, ja, dann sind wir noch attraktiver, weil wir wissen, okay, wir können unsere Arbeit bewältigen, wir schaffen das. Ich kann abends schlafen gehen und habe genug Sachen getan, aber eben halt, ich bin nicht überfordert. Das sehen wir sowohl in den Schulleitungen gerade hier in Bremen nicht und das sehen wir auch gar nicht bei der Lehrerschaft. Und das ist das große Problem. Das heißt also, ja, es kostet A, Geld, B, Ressourcen personeller Art, aber es macht das ganze System letztendlich wieder attraktiver, wenn man weiß, ich mache nicht alles überher, sondern ich kann all meine Aufgaben bewerkstelligen. Und deswegen gibt es auch so wenig Schulleitung, weil eben halt man nicht das Gefühl hat, das kann man schaffen.
Und hier sind Leute, die unbedingt Lehrer werden wollen, ne?
Ja, aber ich finde nicht,
dass... Manche sind nach dem Referendariat ja schon bedient. Nicht alle, manche.
Ich finde irgendwie sozusagen, egal in welcher, also in vielen Schulen, alle, die ich kenne, dann gehe ich in dieses Kollegium und freue mich darüber, dass die einfach noch Lust haben. Aber die haben natürlich alle hier ganz viel, denen hängt es, weil sie zeitlich ein Problem kriegen. Irgendwie, das ist irgendwie das große Problem. Aber die Frage von, ich habe den falschen Beruf gewählt, weil irgendwie so ich nicht mit Kindern umgehen kann, das sehe ich wirklich selten.
Ist aber bei Pflegern und bei Ärzten genauso, ne? Krankenhausärzte und Pflegepersonal.
Will ja auch keiner machen.
Das Gleiche in Grün. Wenn man die Arbeitsbedingungen verbessern würde, würden sich vielleicht wieder mehr Leute für diesen Beruf entscheiden. Das ist ja es. Ist eine Spirale.
Genau.
Wenn man damit nicht anfängt, dann.
Und ich finde, das ist alternativlos. Darüber muss man nachdenken. Sowas kostet halt Geld. Sowas muss man gemeinsam besprechen.
Ja. Das ist eigentlich, waren meine Fragen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es einen persönlichen Schluss? Warum habe ich mich falsch entschieden, als ich gesagt habe, ich möchte nicht Lehrerin werden?
Weil.
Welche Erfahrungen werde ich dann eben nicht machen?
Also, Sie werden definitiv nicht unmittelbar eine Reaktion auf das, was Sie tun, bekommen. Das ist ja etwas, was in Schule sofort passiert. Wenn Sie etwas Tolles machen, dann kriegen Sie sofort, Sie sind der Beste. Ja, und wenn Sie Quatsch machen, lassen Sie mich in Ruhe, kriegen Sie ja sofort zurück. Das heißt also, Sie brauchen nicht lange warten, bis irgendwie sozusagen das, was Sie tun, auch irgendeine Wirkung zeigt. Das ist etwas, was bei Lehrern ganz toll und bei Lehrerinnen auch ganz toll ist. Und sie merken, wie sich Menschen entwickeln. Ja, sie merken irgendwie so, da gibt es irgendjemand, der war vorher noch ganz klein und auf einmal ist er eine autarke Persönlichkeit. Das ist natürlich toll. Ja, aber das kostet, wenn man das irgendwie dann mit 25 oder was weiß ich, auf dem Gymnasium mit 30 Kindern macht, ist das natürlich viel, ne? Ja. Muss man einfach sagen.
Ich stelle mir vor, dass man irgendwann später nochmal einen ehemaligen Schüler trifft oder bei so einem ehemaligen Treffen und der sagt, Sie waren mein Lieblingslehrer und ich habe so viel von Ihnen gelernt. Wie toll das sein muss, so viel von Ihnen gelernt oder durch Sie gelernt oder so.
Ja, das kommt.
Das passiert Ihnen doch wahrscheinlich auch.
Ja, kommt. Oder dass man dann sagt, irgendwie, Herr Kaschow, wegen Ihnen irgendwie habe ich meinen Abschluss geschafft. Ja. Kommt schon häufiger, ja. Ist schon toll. Und das erleben die Lehrerinnen und Lehrer ja natürlich auch. Und das ist etwas, was natürlich unglaublich schön ist, einfach muss man sagen. Und natürlich, und das ist anders als eben halt in anderen Berufen oder eben halt auch anders als vor 50 Jahren, man arbeitet im Team. Ist ja keiner mehr alleine in einer Klasse. Das heißt also, ne, es gibt irgendwie mindestens 1 oder 2 Erwachsene, sei es Assistenzen, sei es irgendwie Sonderpädagogen zusammen mit Regellehrern, die dann eben halt zusammenarbeiten. Ja, das heißt, da ist richtig Teamarbeit gefragt und das macht natürlich auch Spaß.
Wenn man es kann.
Ja, Also das wäre schon wichtig. Also es geht ja in jedem Büro, Beruf ist das ja so. Und wichtig ist einfach zu wissen, diese Grundvoraussetzungen, die es ja eigentlich gibt, ja, die muss man erhalten oder zum Teil ist es ja schon überschritten, wiederherstellen. Und deswegen kämpfen 18 Bildungsverbände und sagen, das brauchen wir jetzt, damit eben halt es auch nachhaltig ist.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich da bald was tut, egal in welcher Hinsicht von all dem, worüber wir geredet haben, Arbeitszeit, Investitionen?
Also ich weiß irgendwie sozusagen, wenn wir nichts tun, dann wird es wirklich kritisch für das gesamte Bundesland. Das finde ich auch jetzt auch keine Schwarzmalerei. Deswegen bin ich da ganz ehrlich gesagt, wenn ich das, also dann, ich bin relativ positiv, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, gar nicht, genau. Also es ist natürlich anders, als ich mir das wahrscheinlich vorstelle. Irgendwie so denke ich, echt, denke mir blühende Landschaften aus. Ja. Und natürlich kann, aber nee, und das haben auch alle Schülerinnen und Schüler in Bremen verdient, nämlich, dass man in die Schule kommt und denkt, what, das hat man für mich gebaut. Das ist etwas, was habe ich erlebt. Also das war ja 2021, habe ich das erlebt, als dann der Bau fertig war und jeder dachte, hey, das bin ich wert, das bin ich, das ist irgendwie schon toll. Geht wahrscheinlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber dass ich irgendwas verändern muss, das muss man einfach, das glaube ich schon, dass das einfach tatsächlich passiert. Ja. Und wenn wir da ein bisschen mithelfen können, weil das ist ja einfach das, was irgendwie wir machen, dann freuen wir uns. Der Punkt ist halt, es ist ein bisschen blöd, weil man mahnt ja die ganze Zeit nur an. Man sagt ja die ganze Zeit, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ja, und normalerweise, und das ist ja bei jedem Lehrer und auch bei Schulleitungen so, möchte man gestalten. Also man möchte sagen, ich habe etwas und dann kann ich daraus etwas machen. Immer nur zu sagen, alles ist falsch, ist auch ein bisschen redundant, aber eben halt trotzdem anstrengend.
Dann haben Sie sich über den Neubau der Schule gefreut. Alles ist falsch, sagen Sie ja Gott sei Dank nicht. Ne? Sie sagen nur, es fehlt da. Es muss noch so viel passieren. Ne?
Es muss wirklich, also nach meiner Auffassung muss viel passieren. Ja. Und das ist irgendwie auch unaufhaltbar. Und es wäre total toll, man würde sich jetzt irgendwie das auch mal zu vornehmen. Ja, einfach zu Chefsachen machen wäre schon schön. Und man kann sich ja die Finger verbrennen, man könnte aber auch sich profilieren. Das ist irgendwie etwas, was ich auch sagen dazu will.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ich auch.
Danke auch den Zuhörern und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.